Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Stammtisch beim Andi Ogris. Wir haben heute einen ganz prominenten Gast, unseren Fußball-Experten und Fußballchef in der LOL1-Redaktion, Chefredaktionsstellvertreter. Servus, Harald Brandl. Du musst uns heute aushelfen mit deiner Expertise.
Gerne.
Weil du hast ja die ganze Europameisterschaft gegeben, so wie wir zwei auch.
Die ich habe mir gedacht, ich ziehe heute grün an, weil mir sicher war, dass das du nicht tragst.
Ja, ich habe mir auch gedacht, ich trage irgendwas, was er nicht tragt, aber ja.
Du bist zwar Österreich-Rot, aber die Flagge ist von Norwegen, die sind nicht dabei bei der Europameisterschaft. Dieses Grün kommt man nicht mehr auf den Tisch, bitte.
Wir wollten ja eigentlich beide Hemden anziehen, ja. Weil das war ja das letzte Mal. Ich habe mich jedenfalls mit meinem Hemd schon vorgestellt und jetzt haben wir gedacht, die ziehe ich halt rot ein.
Aber nichtsdestotrotz, ich freue mich, dass der Harry da ist, weil er großer Fachmann ist und weil ich von seinen Expertisen immer sehr überrascht bin.
Der große Fachmann. Du hast, dein Finale ist noch möglich mit Italien, mit England gegen Belgien. Belgien ist dein Geheimfavorit. Mein Geheimfavorit, Dänemark ist auch nicht mehr drinnen. Das Finale nicht mehr möglich, weil der Franzosen gehabt hat. Wer ist denn dein Geheimfavorit?
Ich glaube nach wie vor, dass die Italiener das machen werden. Das ist jetzt nicht übermäßig geheim der Favorit, aber ich glaube, dass dieses Österreich-Spiel hat mich ein bisschen erinnert an, wenn es euch erinnert, Deutschland 2014, damals das Algerien-Spiel. Ich glaube, dass das für die Italiener ein bisschen so der Knackpunkt sein hätte können, dass das der Schuss vom Bug war, den es jetzt tatsächlich.
Deutschland 2014 erinnere ich mich nur an ein Brasilien-Spiel, aber das Algerien-Spiel habe ich jetzt nicht mehr auf der Rechnung gehabt. Aber ja, das heißt, Italien-England wäre dann dein Finale, oder wie?
Ich bin mir nicht sicher, ob die Engländer das schaffen. Also halt es durchaus möglich, dass wir da tatsächlich eine Überraschung sehen. Also ich habe eher die Dänen dann am Schirm. Okay.
Warum? Weil die Engländer das erste Mal London verlassen müssen oder weil sie von der Insel weg müssen oder was macht dich skeptisch?
Ich glaube schon, dass den Engländern das schwerfallen wird. Ich meine, die haben bis jetzt Heimspiele gehabt und hat man ja auch jetzt bei den Italienern gesehen, das erste Mal weg aus Rom, das erste Mal in Wembley, war auch ein bisschen ungewohnt für sie und ich glaube auch, dass das den Engländern so gehen kann. Ich glaube aber, dass sie die Ukraine zumindest einmal schlagen werden, aber dann im Halbfinale schauen wir.
War ja für die auch immer ein Argument. Wenn wir die Italiener packen, jetzt vielleicht, weil sie weg aus Rom müssen, auf neutralem Boden, ist das Argument, was der Harald sagt, die Engländer, die jetzt, man muss sagen, in London, England ist richtig Euphorie, also die glauben jetzt an den Titel, auch die ganzen Fans.
Nichtsdestotrotz spielt es mit in die Karten. Also die müssen das erste Mal auf eine Reise gehen. Das ist dann schon trotzdem eine andere Vorbereitung, als wenn du jetzt die ganze Zeit in London bist und dann eigentlich daheim und alles vorbereiten kannst. Es wird ein bisschen anders sein. Ich glaube trotzdem, dass die Engländer jetzt eine Riesenchance haben, zumindest einmal fürs Finale. Und das, was mich bei Erna halt schon trotzdem beeindruckt, ist der Speed, den sie vorhin haben. Das ist schon mal, und wenn wir darüber nachdenken, dass die jetzt in der letzten Partie gegen die Deutschen den Foden draußen haben lassen, die haben der Rashford, das ist auch noch einer, der draußen ist.
Der Kane hat einmal getroffen.
Dann darfst du nicht vergessen, dass sie jetzt aufgrund dieser Covid-Geschichten dann auch noch verzichten müssen auf den Chilwell hinten. Und vor allen Dingen, was für mich ganz wichtig war, ist der Mount im Mittelfeld. Ja. Der hat nämlich überzeugend gut gespielt. Ja. Und was für die Engländer meiner Meinung nach noch spricht, ist, dass sie in der Defensive extrem gut aufgestellt sind.
Immer noch kein einziges Gegentor.
Die einzige Mannschaft, glaube ich, die dann immer zu null steht.
Ja.
Die Italiener ein gewisser Kalajdzic hat durch vier Italiener durch ins kurze Eck. Wurscht. Aber die Engländer sind die einzigen, die noch kein Tor kassiert haben. Und diese Null da hinten ist schon ganz wichtig. Und das gibt's selbst da dran. Und jetzt überhaupt mit dem Sieg über Deutschland, glaube ich, dass halt so richtig gut unterwegs sind.
Ja, meiner Meinung nach über die Ukraine kommen es drüber, aber ich glaube, dass dann Dänemark. Also ich bleibe bei meinem Geheimfavorit Dänemark. Ich sehe die Dänen fast stärker wie die Engländer, aber noch, wenn sie jetzt Rom spielen und dann wieder zurück nach London in ihr Wembley kommen, wann nicht jetzt, müssen sie eigentlich diesen Titel holen und sie wollen ihn und sie haben ja gute junge Spieler. Ich meine, du verfolgst ja schon lange den Nachwuchs in England. Man sagt immer, die kaufen nur legendäre Premier League ist zu, da kann nichts groß werden, aber die haben einen unglaublichen Nachwuchs, oder? Und er lässt sie nicht spielen, dass er ausgeht, eigentlich. Wenig.
Wenig, ja. Es ist halt, in Wahrheit wäre es eigentlich fast noch zu früh für diese goldene Generation. Die sind wahrscheinlich erst in 2-4 Jahren so weit, dass man wirklich sagt, okay, die spielen immer einen Titel mit, aber so wie sich das entwickelt und wieder die anderen Favoriten ausscheiden, ist es natürlich durchaus möglich. Ja, ich finde, das ausgeht spannend, dass er taktisch sehr flexibel ist, dass er die Mannschaft schon sehr auf die Gegner einstellt. Vor allem jetzt auch gegen die Deutschen gut aufgegangen, das Ganze.
Ja, ja.
Ich tue mir ein bisschen schwer, die Ukraine einzuschätzen. Teilweise funktioniert das gegen die Niederländer echt stark gewesen. Gegen die Schweden phasenweise wirklich stark. Also Sinchenko brauchen wir nicht reden. Jarmolenko auch extrem stark, aber dann haben sie auch wieder Phasen dabei, wo ich mir denke,
Ja, aber ich bin trotzdem, Harry, ich muss da ganz ehrlich sagen, also ich hab die ersten zwei Runden von der Ukraine, beide Spieler gesehen, da waren sie beide Male bärenstark.
die Holland Partie war überhaupt eine der besten.
Holland, gegen Holland waren sie bärenstark und gegen Nordmazedonien waren sie vor allen Dingen in den ersten 60 Minuten bärenstark. Die letzten 30 Minuten haben dann die Nordmazedonier ein bisschen, aber da hätten schon dreimal einen Deckel drauf machen können. Dann haben sie noch einen Elfmeter auch verschossen. Alles, aber die waren
Schwächstes
wir,
Spiel, Gott sei Dank,
schwächstes
gegen
Spiel war
uns.
gegen uns,
Ja,
meiner Meinung nach.
Gott sei Dank.
Und jetzt gegen die Schweden haben sie wieder eigentlich an diese Leistungen angeschaut. Noch nicht so gut, wie es gegen die Niederländer gespielt haben, aber dort haben sie wieder angeschlossen. Es ist ihnen viel zuzutrauen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass jetzt mit ihren Latein am Ende sind.
Schwächstes Spiel gegen uns wahrscheinlich zu Recht,
Ja.
damit sie Dritter werden, damit sie nicht
Und
auf die Italiener
die
treffen.
anderen sind halt trotzdem, die Dänen sind für mich. Ich bin absolut bei dir, weil die an so einem, eigentlich an der herzerfrischenden Fußball spielen und was das für Maschinen sind. Unglaublich. Da ist nämlich, weiß ich nicht, in der letzten Partie ist reingekommen, der Cornelius, den hat überhaupt keiner am Schirm gehabt. Der hat da, glaube ich, jedes Mal drei oder vier Verteidiger verarbeitet, die sind angerannt, wenn sie gegen einen Autobus rennen, und hat sich immer durchgesetzt. Also da haben die auch noch Potenzial draußen sitzen, was Dolberg macht beide Tore, da kommt einer eigentlich, weil einer sich verletzt hat. Der Paulsen, nicht kaum, kommt der in die Mannschaft, der macht dann zwei Tore. Also da ist schon viel da. Nichtsdestotrotz, ich bin noch immer guter Dinge, dass mein Finale zustande kommt. Auf der anderen Seite mit den Belgiern und auf der anderen Seite mit den Engländern, das ist möglich. Aber auch das werden wir ja in den nächsten Tagen besser wissen, weil Belgien,
Freitag
Italien
21 Uhr ist er,
ist.
da wird einer von den Geheimfavoriten zum Geheimfavoriten.
Ja, genau. Name der Harde, ich sag, die haben sie jetzt. Aber für mich waren die Italiener jetzt vor der Europameisterschaft
Unfassbar
nicht
stark.
im Favoritenkreis. Mit Favoritenkreis, also so Außenseiterchancen ja, aber im Favoritenkreis waren sie bei mir nicht dabei. Und das hat sich aber jetzt schon besser dargestellt. Aber wir haben auch gesehen, und da haben die Österreicher heute halt schon vorgezeigt, wie man den Italienern wehtun kann. Und das werden sie die Belgier sehr genau angeschaut haben. Und da hast du dann gesehen, dass sie trotzdem auch in große Probleme kommen können, weil sie dann hinten dann trotzdem nicht so sattelfest
Und
sind.
die Belgier müssen ja, weil das ist auch, was der Harald gesagt hat, für die Engländer, da kommt eine goldene Generation, das ist eine goldene
Ja.
Generation. Und das ist aber hinten schon 33, 34, 35 Jahre. Also die sind Nummer eins der Welt, die hat man lang am Zettel, die müssten, wenn, dann heuer den Titel
Ja,
holen,
stimmt.
sonst geht es für
Sonst
viele
geht
nicht
sie,
mehr
für
aus.
die Generation geht es sie dann nicht mehr aus, stimmt.
So gesehen ist Belgien, muss liefern und ich glaube, die wissen auch, dass das ihre Chance ist, um da was zu
Ich
machen.
glaube, die spielen noch nicht am Limit. Also bei den Belgiern habe ich immer so
Wie
das
vom De Bruyne
Gefühl,
abhängt.
die schalten erster, zweiter Gang, hier und da einmal im dritten. Aber das ist schon das höchste der Gefühle. Das war noch nie, haben noch nie müssen im vierten Gang schalten.
Das haben wir bei den Franzosen auch gesagt. Da ist noch so
Naja,
viel
aber
mehr auf der
bei
Bahn. Die Frage
den
ist halt,
Franzosen
ob
war
es
es ein
dann
bisschen
am
anders. Die
Punkt da sind.
Franzosen
Ne?
waren es ein bisschen Arroganz. Da war ein bisschen
Okay.
Arroganz dazwischen. Weil
3-1
die
führen.
machen das 3-1, wir erinnern sich alle, wie der Pogba gestanden ist. Und dann haben sie aber auf einmal vergessen, dass sie hinten aufpassen müssen und haben zweimal die Räume geöffnet, das ist den Franzosen vorher nicht passiert ist in dieser Form.
Wobei
Und
das
die
da ein
sind
Traum
dann
war.
zweier.
Also, wenn du da von der Bank bringst und so, auch ein super
Mein
Joker.
Wahnsinn.
Garavic, der hat die
Wahnsinn.
Form, kommt eine,
Ja.
läuft dort in
Ja, der hat ja in
den.
der Saison jetzt
Ja.
noch bei Dynamo Zagreb,
Ja.
weiß ich nicht, wie viel Tore geschossen.
Na,
Also,
Weltklasseform, ja.
das ist schon in Ordnung, nicht? Aber, nochmal, das ist für mich trotzdem ein Wahnsinn, weil, die Franzosen waren eigentlich schon vorher weg,
Ja.
Elfmeter.
Ach so, ja.
Das war das
Wo der
Mögliche,
Rodriguez dann
2-0.
2-0 vergibt. Ja, klar.
Und
Nein, das ist.
wenn die da das 2-0
Das
machen,
war
die
der
Schweizer
Knackpunkt in
sind
der
weg.
Partie überhaupt. Das
Ja.
war der
Aber
Knackpunkt,
dann
ja.
drehen die innerhalb von 2 Minuten die Partie, nicht? Weil der Benzema zweimal trifft und auf einmal steht es 2-1. Und das Tor von Pogba, da meine ich drin. Ich finde, dass die Schweizer sie im Gegensatz zu uns für eine großartige Leistung belohnt haben am Ende. Traurig bin ich, weil ich trotzdem noch gern ein bisschen mehr gesehen hätte von Pogba, von Benzema, von
Mbappé.
Mbappé, Griezmann, wie die alle hassen, oder?
Vor allem
Das sind alles
Pogba
Fußballer.
riesend und ihr gespielt, finde ich.
Ja. Wahnsinn. Aber das, was, um auf den Punkt zu kommen, das, was man bei den Franzosen fehlt, und das hat sie mit diesem Ausscheiden gegen die Schweiz bewahrheitet, sie haben keinen absoluten Chef in der Mannschaft. Weißt? Die 98er Partie, ja, mit Zidane und wie die alle geheißen haben, da war der Deschamps der absolute Chef im Mittelfeld, weil der hat die Defensivhocken gemacht und der hat, auf, ja, den haben alle gut.
Also
und das haben sie jetzt nicht mehr. Weißt? Und der Pogba ist es nicht. Und der Rabiot ist es auch nicht. Sie haben keinen Chef am Platz, der jetzt sagt, gehen wir. Und jetzt 75. 3-1 für uns. Wir lassen nichts mehr zu aus. Und so sind sie ins offene Messer gerannt.
Vom Gefühl her viele, viele große Egos, die sich aber dann nicht, ja, irgendwie unterordnen. Ja, also hat man ja vor dem Turnier schon gemerkt, dass da die Hierarchie in der Mannschaft einfach nicht stimmt. Giroud beschwert sich nach dem letzten Testspiel, dass er zu wenig Bälle vom Mbappé kriegt. Der will sich gleich zu einer Pressekonferenz setzen und, ja, und dem Giroud wieder eine mitgeben, ja, und so weiter. Und ich meine, das kennen wir ja von den Franzosen und das haben wir auch, ich meine, jetzt bei der WM hat es funktioniert, aber auch da in den Jahren davor immer wieder das Problem, dass du hast halt Grüppchenbildungen innerhalb der Mannschaft und offenbar schafft es kaum ein Teamchef, die Grüppchen so zu vereinen, dass das ein Turnier lang wirklich funktioniert.
Aber ich so, die Franzosen haben sich einfach eindeutig selber ausgeschossen, weil das 3-1 musst du einfach dann drüber bringen. So eine Mannschaft wie Frankreich.
Also. Für Frankreich muss das drüber bringen. Ende der Durchsage, da gibt es nichts zum Diskutieren. Die sind selber schuld, dass sie weg sind.
Hast du Spätdienst gehabt? Das war einer der spektakulärsten Abende in der Geschichte von Fußball-Großereignissen. Das 3-5 oder 5-3 vor die Spanier gegen, ja, die Kroaten. Dann die Partie drauf mit dem 3-3 und mit allem. Also es war schon ein Wahnsinnsabend.
Ich habe keinen Spätdienst gehabt und war froh drüber, weil ich es dann wirklich auf der Couch in Ruhe verfolgen habe können.
Unfassbar. Lass ja das 3-3 wie die Kroaten auch das wegmachen, ja, weil wir sagen, die Franzosen haben sich selber aus dem Training. Die Spanier haben dann das Glück gehabt, umzureißen, weil dass die Kroaten am Ende noch in der 92. auf 3-3 ausgleichen. So. Also Spanien ist gewachsen in dem Turnier, weil du bist da gesessen und hast gesagt, Spanien gegen Schweden, wow, das war schwere Kost und solche Partien will ich ja nicht sehen. Aber die Spanier sind jetzt immer gestiegen, auch wenn sie auch nicht ein Favorit sind, so wie, wo du sagst, Spanien musst immer im Finale auf der Rechnung haben.
Nein. Sind sie auch weiterhin nicht für mich. Sie sind trotzdem noch nicht so fest, wie das schon einmal war.
Also kann die Schweiz da wirklich auch Spanien rausschmeißen? Wer Frankreich rausschmeißt, kann auch Spanien rausschmeißen.
Wenn jemand Frankreich kippt, dann kann er Spanien erst recht kippen. Weil ich trotzdem von der Qualität her Frankreich noch immer weit über Spanien setze. Das ist so, weil alleine von den Einzelakteuren ist es ja so. Und ich glaube auch, dass bei den Spaniern so dieses Mannschaftsgefüge noch nicht so weit ist, wie es einmal war. Es ist zwar wichtig, dass der Busquets wieder in der Mannschaft ist. Ja. Das ist so der absolute Chef, der das dann organisiert. Das war wichtig für ihn. Aber sie sind in der Offensive, haben sie jetzt natürlich schon ein neues Tor gemacht, weil die haben in den letzten zwei Matches dann trotzdem 10 Tore erzielt. Ja. Das ist ja nicht so wenig. Aber ich finde trotzdem, dass, ich glaube, gegen die Top Mannschaften wird es schwer werden. Also ich sehe es nicht im Finale.
Ich glaube, dass die Spanier mit den Schweizern, vor allem was die hohen Bälle angeht, ein Problem kriegen können. Seferovic haben wir jetzt eh auch gesehen, gegen die Franzosen. Und da fehlt den Spaniern, vor allem im Zentrum, jetzt eben einer wie der Ramos, der halt einfach alles wegräumt, was da an hohen Bällen daherkommt. Also ich glaube, dass das schon ein Problem werden kann.
Der Impolo, da glaubst du, er sitzt auf einer 1000er Kawasaki und der ist nicht langsam, nicht? Und da werden die Verteidiger der Spanier schon ein bisschen Probleme kriegen, glaube ich.
Aber die Spanier haben natürlich Turniererfahrung, also die wissen jetzt auch, dass jetzt ist die Turniermannschaft Deutschland weg, aber die Spanier haben die letzten großen Reihen.
Ja, aber nicht die, was jetzt beim Turnier sind. Die haben noch wenig Turniererfahrung, weil das ist eine ganz junge Truppe. Also, das sind wir wiederum beim selben Wetter, wo diese Truppe, die wird noch wachsen, in dieser, und da, wie der Harry auch vorher gesagt hat, in 2 Jahren oder in 4 Jahren, da ist es dann eine solfeste Mannschaft.
Das sind Konsorten, die haben noch Jahre
vor. Aber auch vor allem Pedri gefällt mir extrem gut, als Riesenkicker, der wird den spanischen Fußball wahrscheinlich die nächsten Jahre hinweg prägen. Aber ich meine, der ist 19, ne? Und das merkt man dann halt schon.
Also, was man sieht, ist, dass er ein super Fußballer ist. Das sieht man. Aber was ich nicht sehe bei ihm, ist Torgefahr. Also, große Torgefahr streut er nicht aus. Das ist so einer, der Pedri hätte reingepasst in diese Supergeneration Tiki-Taka.
So Xavi, Iniesta.
Dort hätte er reingepasst, weil da war der nicht eine Sekunde noch. Ich glaube, jetzt für meine Begriffe steuert man zu wenig Torgefahr und auch zu wenig Torvorbereitungen. Da kommt man ein bisschen zu wenig von so einem Spieler. Aber wenn es dem zuschaust beim Kicken, ist natürlich Augenschmaus. Ne?
Gut, das heißt, hast du dann das erste Semifinale Italien gegen Spanien oder Italien gegen Schweiz?
Ich glaube schon, dass die Spanier es schaffen werden. Und ich gehe eigentlich fest davon aus, dass die Italiener schaffen. Zumal ja bei den Belgiern, muss man schon auch dazu sagen, Eden Hazard fehlt. De Bruyne, schauen wir, ob er fit wird. Ja. Wenn er spielt, wird er nicht bei 100% sein.
Aber Lukaku liefert.
Ja, aber ganz ehrlich, mich haben die Belgier enttäuscht bis jetzt. Ich finde, vor allem spielerisch war das wenig von dem, wozu sie wirklich imstande sind. Mag schon sein, wie du sagst, ja, dass sie noch nicht das zeigen haben müssen, was sie können. Die Frage ist halt, wenn du jetzt 4 Spiele hinter dir hast und irgendwie immer ein bisschen mit angezogener Handbremse, das funktioniert hat, ob es dann die Handbremse in dem Moment, wo es darauf ankommt, lösen kannst.
Naja, es wird.
Nochmal, ich wollte die fragen: Italien, Spanien, Semifinale 1, ja oder nein?
Entschuldigung. Also,
Italien gegen Belgien gewinnt Italien und Spanien gegen Schweiz gewinnt
Italien. Ja.
Das heißt, Italien gegen Spanien ist dann das erste Semifinale. Bei dir ist ja Belgien.
Bei mir bei Belgien.
Das heißt, Belgien, Spanien oder Belgien, Schweiz, komplett anders.
Auch das ist möglich, ja. Aber wir sind jetzt mit dir, weil du jetzt gerade wieder über die Italiener geredet hast. Trotzdem haben wir mit Belgien eine Mannschaft, die den Italienern extrem wehtun kann. Und auch das ist eine junge Mannschaft. Und das, was noch dazu kommt, ist, dass die Italiener uns ja alle, die sogenannten Fachleute, mit einer offensiven Spielweise überrascht haben. Und die Belgier aber bis jetzt immer auf Gegner getroffen sind, die sehr tief verteidigt haben, die eigentlich gegen Belgien auf Konter gespielt haben. Und jetzt kommt aber eine Mannschaft daher, die eigentlich dieses ganze Turnier mit ihrer Offensivkraft überzeugt haben, die Italiener. Und wenn das ein offenes Spiel wird, dann werden die Räume für die Belgier auch ein bisschen größer und offener. Und dann haben sie schon Spieler, die das ausnutzen. Und der Eden Hazard, das ist jetzt der Vorteil meiner Meinung nach. Ob der jetzt ein Spiel, weiß ich nicht, werden wir sehen. Aber der ist in Wahrheit eigentlich ziemlich frisch. Weil der hat in der Saison herzlich wenig zum Spielen gehabt. Also das ist schon was. Und vorne auch der Lukaku, das ist ein Vollviech. Der marschiert ja unglaublich. Und so schwer vom Ball zu trennen. Und der macht seine Knipp noch. Und ich glaube auch gegen Spanien.
Und der Tormann ist auch nicht der Schlechteste. Also die sind schon gut bestückt.
Ja. Ich glaube aber auch, dass die Italiener, wenn sie Platz haben, dann schon noch einmal sehr gefährlich. Ich glaube auch, dass das Chiesa spielen wird statt Berardi von Anfang an vom Gefühl her. Und die Flügelzange Chiesa, Insigne, dann bei den Kontern kann schon auch sehr, sehr unangenehm werden.
Wir sind gesessen, erinnerst du dich? Laola Dorf. Und ich habe gesagt, der Sorgnagel kommt rein.
Die ist gleich gegangen. Also wie der Chiesa aufgeräumt hat, wie er dann über die Linie ins Spielfeld gekommen ist und der gewusst, ups, könnte blöd laufen und Chiesa hat es dann auch gemacht. Ich war auch schon vor der K.O.-Phase Italien-Spanien, das bleibt mein Halbfinale, da bin ich auch dabei, im unteren Osten habe ich schwer getan, aber Italien-Spanien, auf das würde ich mich freuen und freue mich auch auf Italien-Belgien, weil das wird auch ein Hammerspiel, zumindest einmal was die Erwartung ist. Reden wir ein bisschen über die, die nach Hause gefahren sind und da ist unser neben uns auch der Lieblingsnachbar weg. Und in Deutschland ist natürlich die Aufregung groß, heute melden sich alle Experten, hätte man Hansi Flick nicht gleich sollen, ist das gut, was Jürgen Löw gemacht hat, Müller und Hummels, war die immer schon da im Auge, hat gesagt, das kann nicht sein, da macht er Rolle rückwärts und jetzt war er lange nicht angeschaut und jetzt auf einmal fürs Turnier holt er sie, war das der Grundfehler mal schon?
Ich glaube, dass es trotzdem für viel Unruhe gesorgt hat im Vorfeld vom Turnier. Ich bin noch immer davon überzeugt, ich hätte schon vor 2 Jahren nicht auf den Müller und auf den Hummels verzichtet, sondern die waren bei mir fixer Bestandteil gewesen, weil es gerade mit einer Erfahrung und Routine trotzdem die Jungen führen können. Der Jogi hat sich halt anders entschieden, hat sie jetzt zum Endrundenturnier wieder einberufen und wieder eigentlich seinen Vollrückzieher gemacht und hat sie wieder mitgenommen. Für meine Begriffe ist es so wie ein bisschen so absichern, wenn es schief geht, na, dann kann ich sagen, ich hätte zwar nicht nehmen sollen, was auch immer, aber meine Bedenken oder mein größter, den größten Fehler, was er meiner Meinung nach gemacht hat, ist, dass er den Kimmich auf die rechte Außenbahn gesetzt hat. Das ist für mich, da hat er schlecht gearbeitet mit der Kaderzusammenstellung, weil er dann auf der rechten
Außenbahn
nichts anderes gehabt hat, außer in Kimmich. Und ich traue mich zu sagen, dass ich den Kimmich in der Zentrale drinnen hätte den viel besser gesehen und der hätte der deutschen Mannschaft viel besser oder gut da auf dieser Position. Auf der rechten Außenbahn ist das ein Luxus, da muss ich irgendeinen anderen haben. Aber die haben ja nicht einmal einen Kader anletzen gehabt bei der Europameisterschaft, der halbwegs diese Position spielen kann. Also von daher hat er für meine Begriffe, was hat er das da gecoacht? Das ist die Wahrheit.
15 Jahre Jogi Löw, DFB-Bundestrainer, macht das alles kaputt, das was da passiert ist, oder ist das jetzt halt der Abgesang? Weil die Deutschen waren jetzt ja nicht der Top-Favorit fürs Turnier.
Ich glaube, dass es natürlich jetzt einmal die Wunde sehr frisch ist, und aber ich glaube, wenn man die Ära Löw so in 5 Jahren rezensiert, dann wird man schon sagen, okay, großartig, was er geleistet hat, unglaublich viel erreicht. Man kann es ein bisschen vergleichen. Ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel an die Karriere von Zinedine Zidane zurückblickt, natürlich ja, denkt man schon auch immer an den Materazzi, aber man sagt trotzdem, okay, war wahrscheinlich in seiner Ära der beste Fußballer der Welt. Ja. Deswegen glaube ich, dass wenn die Wunden ein bisschen heilen, dass die Deutschen dann schon auch positiv auf diese Ära Jogi Löw.
Aber fürs Fußballland Deutschland ist natürlich bitter, weil 2018 war eine richtige Watschen, da hat man gesagt, falsches Quartier und da irgendwo eine Kaserne, das hat nicht gepasst. Also man hat die Turnierplanung nicht hinkriegt. Demal hat man die Kaderplanung wahrscheinlich nicht so hinkriegt, weil Toni Kroos ist halt einfach, da gibt es eine Hierarchie in der Mannschaft und da trotzdem ist der Kimmich. Split rent, also Kaderplanung 2021 nicht passt, Quartierplanung 2018, bei den letzten zwei Turniere vielleicht zu lang geblieben.
Ja, vielleicht ist es auch beim DFB einmal an der Zeit, darüber nachzudenken, dass nicht nur der Jogi Löw in Hut nimmt, sondern vielleicht muss man auch über den Bierhof einmal nachdenken, weil der ist trotzdem technischer Direktor dort. Der ist für diese Dinge verantwortlich auch, dass man das richtige Quartier hat, dass man auch die richtigen Spieler hat, weil da ist er sicherlich mit eingebunden, also da muss man schon mal drüber nachdenken. Aber ich kümmere mich herzlich wenig um die Deutschen, weil ich freue mich, dass die genau zum selben Zeitpunkt angefangen sind wie mir, die kleinen Ösis. Wir haben ja groß getitelt, willkommen bei den Großen. Nicht? Und
Gegenschlag sein, willkommen bei den Kleinen.
Ein bisschen leise sein jetzt wieder die Südschweden. Da oben, und da muss man ein bisschen ruhig sein jetzt wieder und ehrfürchtig werden und ein bisschen am Boden bleiben, weil jetzt haben wir ja eh lange genug uns diesen Schmäh wieder erholen müssen, Weltmeister, und wir sind eh die Besten und es gibt eh niemanden außer uns. Das habe ich eh genug jetzt gehört. Jetzt müssen sie wieder leise sein, die deutschen Zeitgenossen, und wir können erhobenen Hauptes dort rausgehen.
Bin ich schon froh, dass ich nicht schwarz-gelb das Grüne
rein. Wenn du sowas daheim hättest, müsstest du sowieso kurz überlegen. Ich finde, man hängt sich auch ein bisschen zu sehr an Löw und an dem aktuellen Kader auf. Der Kader ist natürlich schon auch ein Resultat der Nachwuchsarbeit, die der DFB in den letzten Jahren geleistet hat. Und da muss sich der DFB halt schon fragen, ob er da noch up-to-date ist und ob das auch passt. Wenn man sich anschaut, was für eine Generation England jetzt da rausgebracht hat und warum holen die ganzen deutschen Bundesliga-Vereine 16-, 17-, 18-jährige Engländer, weil sie Spieler von dieser Qualität selber nicht produzieren. Und im DFB, was ich weiß, im letzten Jahr hat jetzt schon Umdenken stattgefunden. Es wird jetzt ein bisschen an der Struktur gearbeitet, aber ich glaube, dass der DFB da nach diesem Erfolg 2014 sich ein bisschen zu lange darauf ausgeruht hat und ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist. Und ja, sie sind jetzt um 21 Europameister geworden, das ist ein kleiner Hoffnungsschimmer. Aber ich glaube, dass da die nächsten 4-5 Jahre für Deutschland schon sehr, sehr zart werden können, bis eventuelle Anpassungen in der Nachwuchsarbeit erst wieder greifen.
Gut, Franzosen ist der Weltmeister weg, Deutschland ist so ein immer Favorit weg, und dann ist der Titelverteidiger Portugal gegangen. Portugal hast du auch nicht im Finale gehabt, du auch nicht im Finale. Portugal war klar, dass es schwierig wird, dass die den Titel verteidigen. Die haben Ronaldo, der sensationell geliefert hat, muss man sagen, der hat ein wirklich tolles Turnier gespielt und seine Tieren gemacht und Rekorde geschrieben, was National, 109 Tore für die Nationalmannschaft, jetzt hat er auch allein den Rekord, was Europameisterschaftstore liefert. Aber war klar, dass Portugal geht für dich? Gegen Belgien?
Ja, ich habe mich schon ein bisschen schlau gemacht vorher über die Portugiesen. Und dann bin ich aber drauf gekommen, dass die eigentlich hinten trotzdem ein bisschen so ein Generationenproblem haben, finde ich halt. Obwohl, man kann über einen 38-jährigen Pepe als Innenverteidiger nachdenken, aber so wie er performt hat am Ende des Tages, war es dann trotzdem okay. Aber ein guter Freund von mir, und ich glaube, den haben wir noch nicht am Stammtisch gehabt, den werden wir jetzt müssen wir irgendwann einmal einladen.
Pepe oder was?
In Roman Melich, der hat gesagt, Die Portugiesen sind heuer noch stärker als wie vor, also 16, wo es den Titel gewonnen hat.
Dann Herbert Brasker sein Tipp, glaube ich, für eine Titelverteidigung.
Und ich habe gesagt, also da bin ich dann komplett anderer Meinung gewesen, weil das für mich sind die Portugiesen von die einer Einzelakteure, die sie haben, natürlich auch zum Zungenschnalzen, also Man City und wo die nicht überall verteilt sind auf dem Planeten. Ich spiele nur bei Top-Adressen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das eine Mannschaft ist. Sondern da sind zwei drinnen, die extrem gut miteinander kennen, nämlich der Pepe und der Ronaldo, das ist eine Partie, und der Rest sind die Individualisten. Da sehe ich keine Mannschaft. Nochmal, und man hat es ja auch dann gesehen, die Portugiesen haben trotzdem zwei entscheidende Goal, oder fast auch beim einen was fast entscheidend, haben sie noch einmal drüber geredet, aber jetzt bei der letzten Partie haben sie dann der Bernardo Silva, wenn einer so halt nie mitarbeitet nach hinten, dann ist halt zach. Und das kannst du dir im heutigen Fußball fast niemand mehr leisten, dass einer oder zwei, weil die sind ja dann schon zwei, der Silva arbeitet nicht nach hinten, der Ronaldo arbeitet nicht nach hinten und der junge Jota ist einer, der wenig nach hinten arbeitet. Das geht sich dann nimmer mehr aus. Und das war mir vorher schon klar, dass das so kommen wird und deswegen war ich nicht überrascht, dass die heimfahren.
Deine Turnieranalyse zu Portugal, was war es für dich enttäuschend oder eh das, was du erwartet hast?
Ja, ich meine, gegen Belgien kann man rausfliegen. Ja, das ist jetzt auch keine große Schande. Und ich meine, sie haben diese Todesgruppe überstanden. Ja? Muss man ihnen dann schon auch anrechnen. Letztendlich bin ich beim Andi. Ich glaube, dass das insgesamt von der Qualität, die sie als Team haben, einfach zu wenig ist. Ob der Teamchef jetzt der allerbeste Trainer aller Zeiten ist, bin ich auch nicht ganz sicher.
Auch schon lange dabei.
Bin gespannt, ob wir Cristiano Ronaldo in eineinhalb Jahren in Katar noch sehen.
Sicher. War seine fünfte Europameisterschaft allein, das musst du denken, aber wem? Also bin auch gespannt. Aber Cristiano Ronaldo war wirklich einer, der dieser eben auch ein bisschen den Stempel aufgedrückt hat und wahrscheinlich im All-Star-Team nicht fehlen darf. Wir werden eine kurze Pause machen. Über ein Nachbarland haben wir überhaupt noch nicht geredet. Das ist Tschechien. Und die sind auch überraschend im Viertelfinale. Und bleibt dran, nach der Pause reden wir weiter.
Ehrlich, für ein breites Angebot, allerhöchste Servicequalität und kleinste Preise gibt es nicht nur einen, sondern 15. Eisner Auto. 15 Mal in Wien, Niederösterreich, Kärnten, Burgenland und Osttirol.
Ihr sagt 20 jetzt.
Also ich schaue auch Liga 2.
Ja gut, das ist auch schon wieder heavy.
Also aggressiv sein oder ruhig.
Läuft. Und alle anderen bitte.
Da werden wir ein Versprechen reinhauen. Ha?
Ich schaue auch zweite Liga. Ich schaue auch Liga 2.
Ich schaue auch.
Ich schaue auch.
Ich schaue auch Liga 2.
Ich schaue auch Liga 2.
Dann muss ich was sagen?
Bei Laola 1, okay.
Die zweite Liga
bei Laola 1.
Ja, da bin ich nicht reingeschaut, gell?
Nein, okay.
Da und ja, und bitte machen wir das und machen wir das.
Ich schaue auch Liga 2.
Neue Versuche, der Wahnsinn.
Nochmal von vorne.
Ich schaue auch
Liga 2.
Ich schaue auch Liga 2.
Ich schaue auch
Liga 2.
Die zweite Liga live bei Laola 1.
Top.
Tut es auch! Treffer von Gorlup Doknic!
Was war das denn? Bitte schön! Wow!
Oh, klasse! Klasse Anspiel an den Kreis! 2
ein Traumhähnchen.
Oh. So eine Parade.
Der war großartig.
Das Topspiel der Woche jeden Freitag um 18.30 Uhr und neu noch mehr Spitzenspiele live bei Laola 1.
Ja, hallo und herzlich willkommen zurück am Stammtisch beim Andi Ogris. Heute mit unserem Fußballchef Harald Brandl. Servus Andi. Wir haben jetzt in der Pause ein bisschen geredet. Schöne Tore, weil wir die Tschechen behandeln wollen. Und für mich momentan noch aktuell das schönste Tor ist der Schick mit seinem Schuss von der Mittelauflage im ersten Spiel gegen die Schotten, wie der schottische Goalie dort im Netz zappelt, den hat er einfach so richtig gesehen und getroffen. Was war das Tor von dir, das weitest entfernte? Hast du einmal von der Mittelauflage angeraucht und einen Goalie überrascht?
Na ja, probiert habe ich es natürlich.
Nicht gelungen?
Oh ja, ist mir schon das eine oder andere Mal schon gelungen. Nein, bei Spiel, aber ich weiß jetzt nicht mehr gegen wen, aber ich meine, der Schick, der hat das super gemacht und der hat das auch erkannt. Schon wie der Wecker gestartet ist zu diesen Ballen, hat er schon gewusst, was er macht, dass er ihn dann so super trifft. Also weil der war ja mit Effekt geschossen und der hat genau den richtigen Ball. Und du, das Schöne an der ganzen Geschichte war ja, wenn du dann in Goima ins Gesicht schaust und der rennt zurück und du schaust mich und das du weißt, das geht sich nicht aus, du kommst dort nicht hin. Dann ist es halt schön. Aber das ist sicherlich eines meiner Favoritentore für die Wahl zum Tor dieser Endrunde. Ist sicher dabei in der Endverlosung. Ob es jetzt das schönste wird, weiß ich nicht. Also, weil ich habe schon.
War jedenfalls eins, das, was ich merkt.
Pogba seins hat mir jetzt auch super gefallen gegen die Schweiz.
Ja, Malenko hat einmal gefallen
gegen Malenko die Engländer. In Messi oder Robben-Manier, das eine Trippenate ist schön.
Ja, auch Benzema, das erste Tor.
Benzema, dann die Bayern-Mitnahme war unglaublich. Nicht? Aber auch der Stefan Leiner. Ich habe viele schöne Tore gesehen.
Aber
vom Außenspiel, das muss ich noch dazu sagen, weil wir zuerst über die Belgier geredet haben. Ich glaube, es war es 2-1 für Belgien gegen Dänemark.
Der Bayern.
Der Bräune eine aufgeben und dann statt schießen, nur einmal querlegen und dann hat einem, glaube ich, der Thorgan Hazard ins leere Goal mehr oder weniger. Das war dann schon ein super Goal. Aber du hast recht.
Kein Freistoß war.
Kein Freistoß, kein direkter Freistoß noch.
Das war doch jahrelang bei jedem Turnier die Waffe, wo du Freistoßschützen gehabt hast und die auch überlegt hast, welche Tricks und hinter die Mauer einlegen in die Mauer, alle Möglichkeiten haben wir gesehen. Da kein Freistoß da. Ich glaube, wir haben über 40 Spiele schon. Woran kann das liegen?
Finde ich erstaunlich. Ja. Einerseits natürlich die verteidigenden Mannschaften haben jetzt mittlerweile, glaube ich, viel mehr Register, kannst dann nicht mehr ziehen. Ja. Du hast halt inzwischen wirklich baumlange Spieler da in der Mauer stehen, die noch dazu hochspringen können. Also es ist nicht mehr so leicht, den Ball, vor allem wenn man näher am Tor dran ist, über die Mauer drüber zu zirkeln. Das geht sich dann vom Winkel her schon schwer aus. Du mittlerweile usest, dass dann einer dahinter liegt, dass du auch wirklich springen kannst in der Mauer. Vielleicht liegt es daran, dass mit dem Ball mittlerweile schon ein Jahr gespielt ist. Die Goalies die Bälle schon besser kennen. Das war, glaube ich, das erste Turnier, seit ich mich erinnern kann, dass sich keine Goalies über den Ball beschwert haben im Voraus vom Turnier. Aber es gäbe natürlich schon den einen oder anderen Kollegen, der imstande wäre, direkte Freistöße zu versenken. Ja.
Alaba war ein guter gegen Italien. Da sind alle hochgeschwungen, da wäre vielleicht unten durch gewesen, aber
alle schon hinter die Mauer hin. Also, weil sie natürlich wissen, da kommen diese sogenannten Experten für solche Freistoßsituationen. Bei uns ist halt da, ob das jetzt der Alaba ist, ob das da ein Autovic ist oder wie auch immer, die legen dann hinten an hin. Ich hätte niemals der sein wollen, der dort liegt.
Ja, legst dich mit dem Gesicht zum Ball, oder? Mit dem Hintern zum Ball.
Sicht zum Ball legen. Es geht nicht an, du kannst ja nicht verkehrt hinlegen.
Habe ich auch schon gesehen.
Das,
Da liegt es nur dort, wo der schon zur Mittlerweile
ist. Da können wir auch mit was aufräumen, meine Herren. Wenn du in einer Mauer stehst und wenn da noch einer so daherkommt, der noch so einen scharfen Schuss hat, der Bowen ist alles gut, es ist nur ein bisschen weh, aber nicht so weh, wie alle glauben, weil du hast eine Körperspannung und du spannst an und du hast dann jeden Muskel gespannt und das, was du nicht ausspannen kannst, das beschützt halt mit deinen Handeln. Bei manchen ist es ein bisschen größer, bei manchen ein bisschen kleiner, aber das beschützt man halt dann, aber wenn du halt eine Anspannung hast und du konzentrierst auf den Ball, dann holst du da dagegen. Und wenn ich heute einen krieg, so von Latz und ich halte den Schädel runter und da geht man da her, dann ist es nicht so wild.
Ja, fein ist nicht, weil die.
Bist du immer in der Mauer gestanden vorher?
Ja, ich bin teilweise auch in der Mauer stehen müssen. Ja. Aber ich war halt aufgrund meiner Schnelligkeit war ich meistens der, der dann so auf angespülte Außenrennen hat müssen, weil ich halt mit drei Schritt war ich fast dort beim Ball. Also der Schütze hat dann schnell schießen müssen, sonst habe ich mich gehabt.
Ich komme nochmal zurück auf den Schick und zwar auf Tschechien, weil Holland gegen Tschechien, das war eigentlich zu 95% Tipp, klar, Bank Holland und die anderen haben gesagt, in der Verlängerung kommt Holland drüber. Aber ich glaube, dass ganz wenig außerhalb von Tschechien auf Tschechien gesetzt hätten, dass die gegen Holland weiterkommen. Das ist schon eine der großen Überraschungen im Achtelfinale.
Also das war zu dem Zeitpunkt, war es glaube ich die größte Überraschung dabei einmal. Und, aber man hat natürlich die Tschechen schon ein bisschen unterschätzt und ich glaube auch, dass die Holländer das ein bisschen gemacht haben.
Oder die Holländer überschätzt, weil sie dreimal in Amsterdam gespielt haben und jetzt.
Naja, und auch das ist möglich, nicht? Dass sie sich auch die Spieler selber überschätzt haben. Aber wenn du dann gesehen hast.
Die Bohr wächst inzwischen schon.
Wijnaldum, der ist ja gegen die Tschechen nicht einmal aufgefallen.
Aber war
Memphis Depay, die haben die komplett aus dem Rennen rausgenommen. Die waren nicht. Der einzige, der ein bisschen für Wirbel gesucht hat bei den Holländern, war der Dampfer ist auf der rechten Seite. Der ist ein bisschen, aber der ist vier oder fünfmal über die rechte Seite durchgekommen und hat dann in der Mitte nie einen getroffen, weil keiner drinnen war. Und da habe ich mir dann gedacht, weißt, erstens einmal sind die Tschechen kopfballstark in der Innenverteidigung und dann stelle ich keinen dort einen, der selber auch kopfballstark ist. Also ich glaube auch, dass der Frank de Boer das für meine Begriffe ein bisschen vercoacht hat. Ich hätte gerade in der Partie hätte den Weghorst gebracht, weil der groß ist, weil der robust ist und der einer ist, der dort reingeht, wo es weh tut. Der Memphis Depay ist so einer, der weiß zwar auch, wo was überbleibt, aber ist keiner, der jetzt einmal dort auf die erste Stange im Sprint reingeht, das macht er nicht. Das wirst du auch bei ihm nicht sehen. Und deswegen war es dann für mich meiner Meinung nach ein bisschen vercoacht von Frank de Boer.
Ist ja schon nicht mehr Teamchef, das werfen sie in Holland natürlich auch sehr viele vor, also ich sehe es auch so.
Ich meine, erst einmal muss man sagen, ich glaube, wenn der De Ligt die rote Karte nicht so früh kriegt, geht die Partie wahrscheinlich anders aus. Mhm. Zweitens stark von den Tschechen. Holesch hat Wijnaldum mehr oder weniger in Manndeckung genommen. Der hat ihn echt komplett abmontiert und damit waren dann die Ideen der Holländer, wie du sagst, waren es dahin. Ja. Bin gespannt, wie es mit der Trainerkarriere von De Boer weitergeht, weil die war ja bislang überschaubar erfolgreich. Ajax ist noch gegangen, aber alles, was danach gekommen ist, waren ja nur sehr kurzzeitige Engagements.
Ja, und bei Ajax kannst du nicht wirklich viel falsch machen. Nicht? Als Trainer, da kannst du den Zeigen, was da hinsetzen.
Aber er ist ein Schwindlig gegen Salzburg, das 0-3, das wird auch nie vergessen. Nein, aber Tschechien ist wirklich eine Überraschung und spielen jetzt gegen Dänemark. Und Dänemark war jetzt auch nicht zu erwarten, nach dem, was im Eröffnungsspiel passiert ist, wo man gesagt hat, na gut, wie soll sich die Mannschaft von dem Schock erholen? Dann haben doch ein Sieg und drei Punkte gereicht zum Weiterkommen. Jetzt haben wir souverän Viertelfinale Dänemark-Tschechien. Also da kommt einmal einer ins Halbfinale, der sich riesig, riesig freuen kann, weil er vor dem Turnier nicht unbedingt dort war.
Für mich, also wir sind ja selber in den Genuss gekommen, wir haben die Dänen ja bei uns da im Stadion gesehen, 4-0. Die uns hergerichtet haben mit 4-0 und da hat man schon gesehen, was die für Qualität haben. Und dieses haben sie jetzt ein eindrucksvoll bestätigt. Klar war der Schock zuerst einmal in die Knochen, brauchen wir auch nicht diskutieren. Die haben das aber dann im Zuge dessen, wo der Christian Eriksen dann gesagt hat, es geht ihm wieder gut, damit haben sie das verarbeitet gehabt. Haben dann zwar ein bisschen gebraucht, aber jetzt sind die auf Betriebstemperatur und denen, bin ich bei dir, ist absolut alles zuzutrauen, weil sie von der Qualität, die sie in dieser Mannschaft steckt, also richtig gut sind.
Und sie sind eine Top-Mannschaft. Das hat man auch gesehen, wie sie mit dem Eriksen dort am Feld umgegangen sind. Wie der Claire, der Kapitän, einteilte, wie sie die Mauer da gemacht haben, wie sie sich um seine Freundin kümmern und, und. Also da stimmt das Gefüge.
Vor allem hat die Mannschaft jetzt sicher noch einmal enger zusammengeschweißt, das Ereignis in den letzten Wochen. Und
also ganz anders wie die Franzosen. Keine IKG, sondern das ist ein richtiger Team.
Das ist wirklich ein Team. Und das sind halt auch alles Spieler, die wirklich jetzt gerade im perfekten Fußballeralter sind. Das sind so Leute, ich sage mal von der Qualität her, wie bei uns Schlager, Leimer und so weiter, die aber jetzt schon 2, 3, 4 Jahre mehr Erfahrung haben. Und das merkt man ihnen auch an. Und ich glaube auch, dass die Tschechen werden defensiv auftreten gegen die Dänen, aber gerade die Dänen haben halt einige Spieler, die auch auf engstem Raum wirklich Lösungen finden, wie Dolberg, wie Damsgaard. Gefühlt steigt er dem sein Marktwert pro Partie um 5 bis 10 Mille, Sampdoria reibt sich schon die Hände. Deswegen glaube ich, dass die Dänen da auf jeden Fall durchkommen und schauen wir mal, im Semifinale ist dann alles möglich.
Ich weiß nicht, habt ihr die Dänen-Partie gesehen?
Ja.
Ich meine, der Mille, das seid ihr mir nicht besser. Der hat auf der linken Seite angefangen, hat einmal dort eine Furche reingerennt in den Rosen, weil ja der permanent auf und an rennt. Dann haben sie irgendwas gehabt auf der Rede, dann ist der von links nach rechts gegangen und hat auf der rechten Seite genau dasselbe Theater gemacht. Nach dem Spiel hast du gesehen, wo der Mele unterwegs war. Da hast du die Furchen im Rosen gesehen. Unglaublich, eine Maschine. Und nein, die haben trotzdem, dieser Cornelius, den ich überhaupt nicht auf der Rechnung gehabt habe, der hat sich gegen 4 Gegner durchgesetzt und hat jedes Mal den Ball behauptet. Da sind sie angerinnt, wie wenn sie gegen einen Autobus gerinnt waren. Und sind so weggeflogen. Also das ist schon, da ist schon richtig Qualität da, aber auch fußballerisch richtig hohe Qualität, oder? Und das muss man dann denen schon zugute
halten. Interessanter, moderner Trainer, die ganze Vorgeschichte noch enger zusammengeschweißt, also Dänemark. Jetzt haben wir schon wieder so, dass die Tschechen quasi Underdog sind und nicht weiterkommen. Bin gespannt, wenn wir noch
im Viertelfinale. Das müssen wir ändern für die Tschechen.
Im Viertelfinale da sitzen und Tschechen ist im Halbfinale, dann müssen wir es irgendwo nach.
Wenn wir Tschechen und Ukraine haben, dann werden wir über die Favoriten reden.
Ja, aber das ist genau, das ist aber auch das, was wir jetzt sagen.
Oben und unten aus.
Diese Underdogs, die haben schon geliefert.
Ja,
also, wir müssen schon sagen, dass eigentlich diese haushohen Favoriten nicht geliefert haben. Das ist die Wahrheit bis jetzt. Das ist das Resümee, weil die Todesgruppe, da ist keiner überblieben von denen. Ne? Und eigentlich haben wir alle mehr oder weniger gesagt, nicht der diese Todesgruppe übersteht, der ist ein Riesen, der ist zumindest Halbfinale sicher und wahrscheinlich Finale. Ja, von denen ist keiner mehr über.
Weltmeister weg, Europameister weg, Deutschland weg. Und die Ungarn waren eigentlich die Überraschung in der Gruppe.
Nicht, dass es in der Fußballgeschichte schon mal einen Abend gegeben hat, wo sich Weltmeister und Vize-Weltmeister am selben Abend aus einem Turnier verabschiedet haben.
Plus der Europameister.
Ja, das ist ja wieder Wahnsinn. Ne? Und diese Underdogs, wo man auch die Schweiz natürlich dazu erzählen müssen, wo man die Ukraine, die Tschechien oder auch nicht wenig am Zettel gehabt, also die sind schon gut, die bringen da oder schon eine gewisse Leichtigkeit ein in das Spiel und mit einem, also alleine, wo sie bei den Tschechen jetzt, ich habe mir das nicht angeschaut, müsste man wirklich noch, die Zweikampfquote im Spiel war immens hoch. Immens.
Und der Schicki ist halt ja wirklich, der liefert richtig, der ist einer der ganz
großen. Der Lauf. Der Schicki ist schick und hat einen Lauf.
Hm. Dann haben wir noch Ukraine gegen England, da haben wir einen Top-Favoriten, weil England war ja auch von Anfang an immer, die haben viel Heimspiel und England jetzt wäre auch einmal Zeit. Also England ist noch einer dieser Top-Favoriten neben Italien mit Favoriten, die da im Rennen sind. England-Ukraine, klare Geschichte?
Klar, also so weit möchte ich mich gar nicht ausladen, traue ich mich auch gar nicht mehr, weil ja viele Sachen passiert sind jetzt im Vorfeld schon. Aber im Normalfall müsste England das erledigen. Und vor allen Dingen, die bauen auf ihre stabile Abwehr auf, die haben bis jetzt als einzige Mannschaft kein Tor bekommen in dem Turnier und haben natürlich vorn mit Sterling. Und ich glaube auch, dass dieses Tor für den Harry Kane extrem wichtig war, weil ich habe das Match live kommentiert mit dem Volker Piszczek und habe gesagt, solche Stürmer, den ist ja bis zum 1-0 für England, ist in Harry Kane überhaupt nichts aufgegangen. Jede Ballannahme, weggesprungen, in die Heck gesprungen, Ballverluste ohne Ende, also keine Ballsicherung. Und dann hat der eine Aktion gehabt, und das habe ich auch vorher gesagt, solche Spieler brauchen eine Aktion, um sich wieder aufzurichten. Und dann funktioniert es. Und in der Torvorbereitung zum 1-0 war er mit dabei, weil da hat er die Ballsicherung gemacht. Hat ihm umgespielt, glaube ich, auch am Sterling. Der Sterling hat ihm ausgespielt zum Grealish. Und der Grealish hat die Flanke eingebunden und der Sterling hat das Goal reingehauen. Da war er mit, war er in der Torvorbereitung dabei. Und das hat ihm dann gegeben. Und dann hat er das Goal halt auch noch selber gemacht. Und das hat ihm eine Befreiung gegeben. Und das kann natürlich sein, jetzt am Ende raus, dass der Harry Kane, dass ihm jetzt der Knoten platzt ist und dass der jetzt und dann so eine richtige Waffe wird für die Engländer. Was ja bis jetzt nicht der Fall war. Weil in Wahrheit hat er nicht wirklich überzeugt. Und ganz im Gegenteil, für meine Begriffe auch, in die paar Partien hat das Spiel der Engländer gehemmt, weil er sich nicht im Zentrum aufgehalten hat, sondern dann probiert hat, weil ihm das zu viel geworden ist, immer wieder aus der Mitte rausgegangen ist, ins Mittelfeld sich reingefahren hat und da gehört er nicht hin. Durch das hat er die Laufwege für die schnellen Außen zugemacht, mehr oder weniger, und das war nicht gut.
Ja, der Stammtisch ist sich relativ einig, dass wir Italien gegen Spanien Semifinale 1 haben und Dänemark gegen England Semifinale 2. Also
nein.
Was?
Nein!
Du Belgien, ja, Entschuldige, er hat Belgien, weil er muss ja natürlich
seinen...
Ja, Entschuldige, ich mache es zurück, Belgien gegen Spanien, der Andi, wie er sein bei Italien
Belgien
gegen Spanien...
Belgien 3-1 jetzt gegen Italien.
Okay, also du bleibst, musst ja bleiben bei deinem Belgien-Tipp. Es ist ja auch der erste Stammtisch nach dem Heimkommen der österreichischen Nationalmannschaft. Ist wieder mal so ein großes Ereignis, wo man... Unentschieden ist ein Sieg für Österreich, hätte ich fast gesagt. Aber nein, man kommt nach Hause und trotzdem ist die Mannschaft gefeiert, weil erhobenen Hauptes und gegen die Italiener haben viele Leute Österreich das nicht zugetraut. Jetzt kommen natürlich auch die Kritiker, weil sie Kritiker sind, müssen es kritisch sein und finden dann das Haar in der Suppe. Und ich finde auch, wir hätten in der Gruppe nicht Zweiter werden sollen, da wären wir vielleicht nur dabei, weil 1 und 3 gescheiter gewesen wäre. Aber schmeckt's, kannst du nicht einlassen auf das Risiko, dass gegen die Ukraine verlierst und mit dem einen Sieg gegen Nordmazedonien dann weiterkommst. Sei es wie es sei, dein Resümee, was die Nationalmannschaft betrifft und wie es jetzt weitergehen muss, an welcher Stellschraube noch geschraubt werden muss, dass man auch bei der WM dabei sein, weil das war 98 das letzte Mal, dass man bei WM war, höchste Zeit, dass man auch zu einer Weltmeisterschaft wieder kommen.
Also mein Resümee für die österreichische Nationalmannschaft ist, wir können absolut zufrieden sein, wenn wir dort befunden haben. Wir haben das erste Spiel, Bewerbsspiel wieder bei einer Endrunde nach 1990, Gott sei Dank endlich, wieder einmal 3 Punkte gemacht, also einen Sieg eingefahren. Wir haben uns das erste Mal in der Geschichte fürs Achtelfinale qualifiziert. Wir haben gegen Nordmazedonien das geliefert, was wir zum Liefern haben. Gegen die Holländer haben wir ein bisschen Angst vor dem Fußball. Im letzten Drittel wenig Mut bewiesen. Der war auch mehr drinnen gewesen, aber in der wichtigsten Partie gegen die Ukraine haben wir dominiert und das Spiel in Wahrheit über 90 Minuten absolut in den Griff gehabt und auch sehr verdient gewonnen.
Die zweite Halbzeit Italien war selber dominiert.
Und dann muss man sagen, Italien war natürlich am Anfang in der ersten Halbzeit ein bisschen zach. Da haben wir schon unsere Schwierigkeiten gehabt, aber in der zweiten Halbzeit hat sich die Mannschaft dermaßen verkauft, dass man richtig stolz auf die Truppen. Und noch einmal, ich habe es vor der Europameisterschaft schon gesagt, ich glaube, dass wir mit Franco Foda einen Teamchef haben, der die österreichische Nationalmannschaft für breiter aufgestellt hat, als was es bisher war. Und auch in die taktischen Varianten, die wir jetzt drinnen haben und die wir auch spielen können, und auch teilweise während dann Spiel umdrehen können, da hat er uns schon sehr viel weitergebracht. Und ich finde, dass alle Maßnahmen, die er gesetzt hat, bei dieser Europameisterschaft, alle gegriffen haben. Er hat nicht einen Fehler gemacht, meines Erachtens. Er hat sich vorfeld für den richtigen Tormann entschieden. Er hat trotzdem dann in Arnautovic in der ersten Partie rauslassen, mit wahrscheinlich der natürlich hat er nicht gewusst, dass er dann
gesperrt wird, lassen,
aber gegen die Ukraine dann richtig gut. Das hat alles Sinn gehabt. Und gegen Italien auch. Und hätte ja bei Neumann, da hat gefällt, weiß ich nicht, der Bierdeckel. Und wir waren einzeln in Führung gegangen und dann weiß ich nicht, wie die Partie ausgeht. Noch einmal, für mich eine super Europameisterschaft. Wir brauchen sie für nichts genieren. Ganz im Gegenteil, wir können stolz auf diese Mannschaft und auch auf unseren Teamchef. Das muss man auch mal dazu sagen, weil er hat viel Kritik gekriegt. Und wenn ich jetzt diese gescheiten Herren da lese, in irgendwelche Zeitungen, die schreiben, die Spieler haben das Zepter übernommen und der Franco Foda war ja nur mehr eigentlich ein Marionetten. Absoluter Schwachsinn. Das ist der größte Blödsinn, was ich in den letzten Wochen gelesen habe. Das stimmt hundertprozentig nicht und das passt da nicht. Da würde man erstens einmal den Spülern Unrecht tun. Das macht keiner. Und das nächste ist, der Franco Foda hat vielleicht den einen oder anderen Spüler mit ins Boot eingenommen und hat sich mit seinen Führungsspülern unterhalten, was er für einen Plan hat und ob sie damit reden. Und das haben wir auch da am Tisch schon besprochen. Die Kunst eines Trainers ist ja nicht das, dass er die Spüler irgendwie hilft, sondern du musst die Spüler von deiner Idee überzeugen und wenn deine Spüler die Idee aufnehmen und sagen, ja, das funktioniert, dann funktioniert es auch. Und das hat er gemacht und deswegen so, aber, Resümee erledigt, jetzt heißt es Zukunft. Wir müssen für die WM-Qualifikation jedes Match, das jetzt kommt, genauso auftreten wie gegen die Italiener. Weil wenn wir das nicht machen, fahren wir nicht zu der Endrunde bei der WM, sind wir nicht dabei in Katar. Und das heißt dann, dann war das alles, was wir sich jetzt aufgebaut haben bei dieser Endrunde Europameisterschaft für die Haare. Weil dann sind wir beim nächsten Großereignis wieder nicht dabei. Und die Mannschaft hat aber die Qualität, um sich für dieses Großturnier zu qualifizieren.
Wir sind Dritter in der Tabelle WM-Quali, also da müssen wir uns noch vorarbeiten, da geht es nicht mehr lange. Schöne Analyse, gefällt mir sehr gut. Was nicht angesprochen worden ist, was ein Riesenthema war immer, war Alaba. Die Position für Alaba wurde auch im letzten Moment richtig gefunden. Du hast immer gesagt, der braucht das Spiel vor sich, der muss von hinten raus mit seiner Dynamik und alles machen. Das wirbt er auch, der ist jetzt bei Real Madrid. Wir werden einen neuen Alaba erleben, dort wird er nicht im Mittelfeld zaubern. Und ich glaube, er muss, das auch eine Erkenntnis, er wird im Nationalteam wahrscheinlich nur mehr Abwehrchef, links, außen oder eventuell Sechser spielen, aber nicht gestalten die Mittelfeldspiele, hoffentlich.
Ich habe in den letzten Tagen einen deutschen Fußball-Podcast gehört. Ich finde es immer ganz interessant, wie das Leute von außerhalb mehr oder weniger sehen. Und da war ein recht spannender Vergleich. Da hat es geheißen, okay, der Alaba, der in den ersten zwei Spielen quasi Abwehrchef gespielt hat, das war der Pessimisten-Alaba. Das war der Alaba, von dem erwartet wird, dass er einfach alles wegräumt und dass er sauber hält. Und in den letzten zwei Spielen war es der Optimisten-Alaba. Das ist der dann sich auch nach vorne einschaltet und der ein bisschen mehr Freiheiten hat und der das spielen kann. Und ich glaube, das zeigt auch ganz gut die Ansätze und wie sich das ÖFB-Team im Laufe dieses Turniers entwickelt hat. Wir sind pessimistisch reingegangen. Das war ja so, hoffentlich geht das nicht ganz schief. Und dann irgendwann haben wir gemerkt, okay, mit diesem Pessimismus wird es schwierig, geht sich das nicht aus. Und genau zum richtigen Zeitpunkt, in diesem Spiel gegen die Ukraine, hat auch Franco Foda dem Team ein bisschen mehr Freiheiten lassen, das Team mehr spielen lassen, mehr das machen lassen, was es ja wirklich kann, was es auf Vereinsebene macht. Alaba im ersten Spiel top, gegen die Niederlande, ja, geht so. Und dann hat er aber halt als Linksverteidiger wieder genau das gespielt, was er ja kann. Und man merkte dann auch, dass in den spanischen Medien auf einmal jetzt geht die Diskussion los, wo lässt Real eigentlich diesen Alaba spielen, weil der ist ja als Innenverteidiger geholt worden, aber der ist ja da links draußen eigentlich auch nicht so schlecht. Das zeigt auch ganz gut die Entwicklung, die Alaba im Laufe des Turniers gemacht hat. Ich finde, er hat ein wirklich gutes Turnier gemacht. Ich finde, er war der Leader, der sein will und was man auch von ihm erwarten darf mittlerweile. Man hat gemerkt, das ist ihm ein extremes Anliegen, dass er bei diesem Turnier gut aussteigt und findet, das ist ihm gelungen.
Franco Foda war ein Plädoyer für Franco Foda, also Andi hat es sehr betont. Für dich auch so, dass der Franco Foda richtig guten Job gemacht hat?
Ich finde schon. Also ich denke, die Vertragsverlängerung hat sich spätestens mit diesem Italien-Spiel erledigt, außer er wird Trainer in Italien.
Jetzt ist die Gefahr nämlich sehr groß, dass uns der Franco Foda abhanden kommt, weil es werden Begehrlichkeiten kommen für den Franco Foda. Da bin ich felsenfest überzeugt. Ob er jetzt sich dann weiterhin für den ÖFB entscheidet, weil was er ja sonst die ganze Zeit nicht gemacht hat. Weißt du, jetzt fängt er schon an, schon langsam Forderungen zu stellen. Er sagt, was ja, ob da bin ich auch wieder bei Ehren.
Muss
er. Super. Wir brauchen ein neues Nationalstadion.
Das ist dann das Rückschritt, da muss was passieren. Dahinter
und da hat er recht. Wir brauchen ein eigenes Domizil, wo unsere Nationalmannschaft daheim ist. Und er sagt, wir reisen mal dumm wie die Normalen. Ja, genau.
Also ein du brauchst Sportzentrum ÖFB.
Ein Sportzentrum ÖFB, wo du dann auch ein schönes Stadion dazu hast.
Die kommen aus allen Herren Ländern, müssen einmal einchecken in Burgenland, ja. Einmal da, einmal in Wien,
ja,
einmal
dort. Ja, eben, und das muss was sein, was neu. Wobei,
mit dazu sagen wir, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche.
Es geht nicht schlecht, also.
Egal, wo sie einchecken. Ja, ja. Es fehlt ihnen an nichts. Aber eine, ist eine richtige Heimstätte für den ÖFB, auch für diese ganzen Büros und alles Mögliche, das fehlt. Und das sind wir hinten noch, das haben alle anderen schon. Und wenn du die weiterentwickeln willst und in diese Kategorie Top-Nationen eine willst, dann brauchst du das. Und da bin ich schon bei ihm. Und das sind jetzt Sachen, die er schon fordert. Und da merkt man natürlich schon selbstbewusst und weiß natürlich auch, wo das verlangen kann. Nicht? Und ich weiß es nicht, ob jetzt der Franco Foda seinen Vertrag beim ÖFB verlängern wird.
Wir haben einen spannenden Stammtisch, ja, weil auch wahrscheinlich ein neuer Präsident kommt, weil ich glaube, auch Leo Winden hat es inzwischen damit abgefunden, dass er nicht so unbedingt nächste Periode braucht und will, weil sonst hätte zwei Kommissionen schon gesagt, bitte mach's uns nochmal. Aber ich glaube, es wird sich in diesem Jahr noch einiges tun, auch rund um die Führung beim ÖFB. Aber Franco Foda, glaube ich, dass er schon der Nationalmannschaft treu bleibt, aber natürlich jetzt fordern kann, weil er in einer guten Position ist.
Aber das Argument hat natürlich was, so gut wie jetzt wird er als Teamchef nicht mehr in Erinnerung bleiben. Ja. Ich meine, natürlich, ist Katar ist möglich, muss aber nicht sein, dass das klappt. Wer weiß, ob dann das Turnier, sollte sie sich überhaupt für das Turnier qualifizieren, wie das so gut läuft. Ich glaube, der Zeitpunkt ist ein bisschen spät, weil die meisten Trainerjobs derzeit jetzt schon zu sind.
Deine Jobs gehen immer auf.
Du weißt nicht, was jetzt noch alles noch passiert.
Jetzt wird einmal Opa, das bist du schon. Das kennt ja Zwilling, Sandro vor der Zwillinge. Ja, also Österreich geht erhobenen Hauptes aus dem Turnier, war für Österreich, auch wenn es im Achtelfinale geendet hat und wir gern Schweiz werden und das Viertelfinale hätte, aber alles in allem positiv. Die ganz großen Stars, da werden wir noch zu reden haben, an einem Stammtisch vor dem Finale oder nachher, wenn wir All-Star machen. In Österreich trainieren alle, zweite Liga, wir haben schon ausgesucht, die ersten Partien, Spielplan steht, alles steht. Jetzt können wir auch, und weil du da bist von der Austria, jetzt können wir auch den Akademieleiter, die Austria hat sich auch in vielen Dingen neu aufgestellt, das ist jetzt noch ein Puzzleteil, das gefällt hat. Wie bist du da mit Florian Mara zufrieden? Wie gefällt dir diese Personalie?
Ich bin absolut happy, weil auch der Florian Mader ja der hat lange Jahre bei uns gespielt bei der Austria und auch dieses Austria-Spiel verkörpert. Und ich glaube, dass
kann er das, was ein Akademieleiter machen oder arbeiten muss, ist Jobprofil?
Das weiß ich jetzt nicht.
Ja, aber er hat glaube ich, die A-Lizenz hat er, glaube ich,
jetzt
schon.
Er hat ja auch im Nachwuchs in Tirol gearbeitet. Und also. Aber ich bin davon überzeugt, dass er sich einarbeitet und das, was er auf jeden Fall hat und das, was er auf jeden Fall kann, er sieht, ob einer kicken kann oder nicht kicken kann. Und das ist schon mal ein wichtiger Grund, dass man so einem Mann auch die Chance gibt. Und ich finde, dass die Außen, so wie er sie jetzt im Moment aufstellt, mit Schmid Manfred als Trainer, mit dem Ortlechner Manuel als sportlichen Leiter und jetzt mit dem Flo Mader als Akademiechef, dass wir da am richtigen Weg sind. Das sind alles Ex-Austrianer, die haben violettes Blut, die wollen für den Verein was bringen. Und das ist einmal schon das Wichtigste, dass du bereit bist, für diesen Verein zu arbeiten und da alles eine zu haben. Wir werden, auch das habe ich gesagt, wir werden Geduld haben müssen. Es wird wahrscheinlich erst mal ein bisschen schlechter werden, bevor es dann gut wird. Aber wir haben Menschen jetzt bei dem Verein, denen ein Herz schlägt für Violett. Das war in der letzten Zeit nicht immer so. Und von daher bin ich guter Dinge, dass wir wieder in die Spur finden.
Auch wenn du ein grünes Leiberl hast, aber als Simmeringer ist er auch der 10. näher wie der 14. Beobachter der Austria. Wie schätzt du das ein, dass er jetzt als Violetter mit Violettenblut da ganz Feuer und Flamme ist? Verstehe ich, aber bei dir, wie siehst du das so?
Also ich kenne den Flo Mader als sehr, sehr kompetenten Fußball-Experten, wie gesagt, er hat meines Wissens die A-Lizenz fertig, er hat den Master of Business Administration gemacht, also er hat einmal die Ausbildung, die es braucht. Ja. Erstens mal, man wird seine Arbeit erst in 5 bis 8 Jahren wahrscheinlich ernsthaft bewerten können. Ich glaube, dass die Austria in der Akademie was Neues gebraucht hat, dass sie ein bisschen frisches Blut gebraucht hat. Das Einzige, was mich halt nach wie vor ein bisschen skeptisch stimmt bei der Austria, ist, es sind eigentlich mittlerweile alle Schlüsselpositionen mit Leuten besetzt, die wenig bis gar keine Erfahrung in diesen Positionen haben. Das kann funktionieren, aber muss natürlich nicht funktionieren.
Also Routine ist da nicht
das. Ja, die haben wir früher bis jetzt gehabt mit Leuten, die immer, wo wir glaubt haben, die kennen sich, dann haben sie auch nicht ausgekannt. Also was kann passieren? Gar nichts kann passieren. Und es ist ja so, die haben diese Menschen, ich meine, der Schmidt Manfred ist lange Jahre im Trainergeschäft tätig.
Aber Cheftrainer in dem Sinne war
er nicht. Aber er ist trotzdem in den tätig und hat viel miterlebt. Er war mit Peter in Köln 4 oder 5 Jahre, dann war er ein halbes Jahr in Dortmund oder auch viel gesehen. Also der kann sein Know-how sicherlich weitergeben und da bin ich richtig guter Dinge. Der Orti ist ein blitzgescheiter Mensch und ein guter Bub. Und die werden schon, die haben alle neue Ideen und das tut der Austria mit Sicherheit gut, dass diese eingefahrenen Sachen, was da waren, jetzt einmal aufgebrochen werden. Und neue Ideen dort reinkommen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Weil wenn du diese alten Sachen nicht aufbrichst und nicht dort irgendwas regulierst, dann bleibt es in dieser Schiene drinnen. Und diese Schiene war ja zuletzt immer nur bergab. Und jetzt, wenn man das aufbricht, dann ist es vielleicht am Anfang zart. Aber so wie ich es gesagt habe, es wird vielleicht am Anfang noch ein bisschen schlechter werden. Aber mit der Zeit wird es dann besser.
Sie werden halt einen langen Atem brauchen. Und sie werden halt vor allem in diesem Tagesgeschäft Fußball, werden sie das ein oder andere Mal in Versuchung kommen, da irgendwie den Mechanismen des Geschäfts nachzukommen und das wird halt schwierig.
Der Austria-Fan muss jetzt schon Geduld beweisen. Also wir können jetzt nicht nur wegen einem Orte und wegen einem Schmidi oder jetzt auch wegen einem Flo Mader sagen, jetzt sind die Top 6 sind wir sicher drinnen. Das ist nicht der Fall. Das wird es auch nicht spüren so einfach. Aber es kommt neue Ansätze, es kommt neue Ziele. Meine Informationen, die ich so kriege, ist, dass die jungen Buben extrem gut unterwegs sind jetzt. Sie knien sie richtig ein bei den Trainings, die bis jetzt stattgefunden haben. Das ist schon einmal vielversprechend. Weil wir natürlich aus diesem Potenzial, das die Austria trotzdem hat, ausschöpfen müssen und das so schnell wie möglich weiterentwickeln, weil die finanzielle Situation des Vereins hat sich nicht jetzt grundlegend nur wegen die zwei.
Ich bin auch schon 3-4 Jahre dabei und es ist natürlich aus der Not eine Tugend machen, das hat Sturm nicht geschadet, das war bei Rapid schon mal der Fall, dass man einfach gesagt hat, jetzt ist alles aus. Nein, da kann was entstehen, jede Krise bietet eine Chance, das ist bei Wacker Innsbruck, das war in Salzburg so. Also es ist einfach finanziell wahrscheinlich möglich gewesen, eine große Routine oder einen richtigen Macher dorthin zu setzen, sondern man muss eben nach der Decke strecken, das ist die Kader zusammen. Also die Austria will aus der Not eine Tugend machen, muss aus der Not eine Tugend machen und wir sind schon ganz gespannt, wie das weitergeht. Freue mich dann schon auf weitere Stammtische zur zweiten Liga, zur Bundesliga. Aber davor sind wir natürlich noch bei der Euro. Und Andi, wir haben mit dem Harald Brandl heute einen Experten gehabt, mit dem wir noch eine Stunde reden können. Aber wir werden wieder Gäste holen, die Ex-Teamspieler sind, die Spieler sind, Manager sind. Bleibt dran, es gibt weitere Stammtische. Schöne Woche, gesund bleiben, bis zum nächsten Mal.